cacio un giro arroz, tú no servirá. Eres una bibita, se in fondo all'anima, sogno l'oceano splash. Ondeggiano le palme da dattero, nel cielo un volo di...
Vom 15. Juli bis zum 18. August ist das Lora in der Sommerpause. In der letzten Woche von der Sommerpause hört ihr das Endlos Sounds. 120 Stunden Live-Musik aus verschiedenen Orten in Zürich und natürlich auch immer auf 97,5 MHz. Bis dann spielen wir euch die besten Sendungen vom letzten Jahr.
Tauchen wir ein ins Archiv.
36 Grad und es wird noch heißer.
Übersetzungsworkshop Blutbuch von Kim de Lorison im Übersetzerhaus Loren. Eine Radioreportage von Muriel Fischer.
Dina und Mo nahmen mich mit in den Wald und wir machten ein großes Feuer und tanzten darum herum. Und ich habe all diese Dinge, die da in mir sind, die da in mir wirken, hineingeschmissen und habe mich an einer Anrufung versucht, an einem Gegenzauber. Und ich rief: O großes Dings da, o du All, du alles, was da ist und nicht mehr ist und noch nicht ist, o du Planet, der uns hervorbringt, und du Planetenraum, o du meine Sinne übersteigendes Dingsbums, das ich anrufe, um strong zu sein. Mach mich strong, gib mir Force. Irgendeine, nicht unbedingt die eine, hier auf meine Klaue, da. Ich bet dich an, exorzier mir all die Stimmen aus, die mit meiner Stimme sprechen und mit meinem Fleisch begehren. Schließ die Blicke, die mit meinen Augen licken. Bitte, gib mir eine andere Stimme, zu bezaubern, enchanten, umsingen, mein Dickicht bejodeln, umspellen, beklingen, mit allen kleinen Kräften einen Bannkreis auszulegen. Eine Schutzwall-Wall aus Spoken Singing, Broken Klinging, soweit die Singen über Betonschluchten reicht. Doch was, wenn Demir, Stimme, Anstimmende, not even yet fully beginnende, was, wenn ich wie die Froschkönige im Warzen Dickicht Stress das Zaubersprüche fassen da im Brunnen habe liegen lassen, bei den Babyschädelgroßen Kieselsteinen, den krassen. Und um sie modert nur noch sehr Wölfisches. Aber da raffe ich. Da bist du ja schon in mir, du Super-Duper-Kraft, die Kleinzart Feines schafft. Ich raffe Horizont um uns, ich steppe die Textur des Borstigseins zum Bannkreis, Ballkleid, Zebrastreifen. Ich bin das Rübergehende, das niemals ankommt. Oh Thingy Thangy, dessen Namen ich nicht nenne, weil es alle Namen hat, lass in meinem Schild dich führen, reiß die Sprossen meiner Karriereleiter aus, streue halb getrocknet Ketchup auf meine Businessplans, spieß die Retterprinzen auf mit deinen rot lackierten Dornen, zieh das Fell mir über meine Löffel. Dieses Fell, dem wir in unserer Evolution alle Haare epiliert haben, und so wandle mich zur läufigen, hautlosen Wölfin und dann führe die Nacht zu meiner Stätte und dann in Versuchung, denn ich will mit schon gespreizten Beinen an der großen Buche stehen. Come on, Inkubinen, Demon, gimme your mummy semen. Die Sporen der Nacht will ich willig empfangen und ausbrüten werde ich Maulesel, Getüme aus Maul, aus Haul, aus Verwesen und die Steine, die Mensch ohne Narkose in unsere geblähten Mägen nähen wird, werden uns nicht in Nässe noch in Tiefe stürzen, denn wir sind aus Tiefe und wir sind aus Fließen und wir bringen euch einen Schimmelpilz, gegen den kein Essig ankommt.
Gehört habt ihr den Schluss des dritten Teils des preisgekrönten Blutbuches von Kim de Lorison, gelesen von Kim selbst im Garten des Übersetzerhauses Loren. Dort fand vom 13. bis zum 18. Mai ein Workshop zur Übersetzung des Blutbuches statt. Teilgenommen haben 11 Übersetzerinnen. Ihre Zielsprachen sind Italienisch, Niederländisch, Slowakisch, Katalanisch, Dänisch, Französisch, Tschechisch, Kroatisch, Norwegisch, Englisch und Spanisch. Die Werkstatt fand unter der Leitung der belarussischen Übersetzerin Irina Herasimovic statt. Und ich, Muriel Fischer, war als Hospitantin mit dabei. Bei der Ankunft gab uns Gabi Stöckli, die seit 18 Jahren das Übersetzerhaus leitet, eine Führung durchs Haus.
Das sind Belegexemplare von all den Büchern, an denen in den letzten 18 Jahren geschafft worden ist, hier im Haus.
Im Übersetzerhaus Loren, im zürcherischen Wernetzhausen, können professionelle Literaturübersetzerinnen aus aller Welt während einiger Wochen leben und an ihren Projekten arbeiten. Das Haus steht in ruhiger, ländlicher Umgebung, die Vögel zwitschern. Von vorne sieht es unscheinbar aus. Erst im Salon, welcher im Stil der 50er Jahre eingerichtet ist, eröffnet sich einem die wunderbare Aussicht über das Zürcher Oberland, welche auch von den Einzelzimmern aus zu sehen ist. Dieser Weitblick hat sicher schon einiges zu den hier getätigten Übersetzungen beigetragen. Normalerweise befinden sich vor Ort ca. 10 Personen, welche sich beworben haben, um hier an ihrem Projekt zu arbeiten und nach ihrem eigenen Rhythmus frei von Zwängen des Alltags voranzukommen. Wichtig sei dabei, dass alle möglichen Sprachen, Kombinationen und auch die ganze Bandbreite an Literatur vertreten seien. Hier in der Handbibliothek wurde der Fokus auf Schweizer Literatur gelegt. In Workshop wie diesem und Tagungen bietet das Loren Literaturübersetzerinnen eine breite Palette fachlicher Weiterbildung. In den organisierten Veranstaltungen bringen sie Übersetzerinnen auf die Bühne und vermitteln so einem breiten Publikum den Wert dieses kreativen Metiers und tragen zur Sichtbarkeit dieses unsichtbaren Berufes bei. Sie haben sich selbst einen wichtigen Lobbyauftrag gegeben. Sie möchten die Interessen der Übersetzenden vertreten und verteidigen.
Also wir haben einerseits uns selber einen ganz wichtigen Lobbyauftrag gegeben. Wir möchten die Interessen der Übersetzenden vertreten und verteidigen. Und das kann ganz vieles bedeuten. Also es kann sein Information, dazu ist sicher künstliche Intelligenz auch ein Thema. Ich meine, eine Haltung ist ja, wir haben Angst vor dem, weil es nimmt uns irgendwann mal die Arbeit weg. Und das ist ja ein bisschen eine unreflektierte Betrachtungsweise.
In Bezug auf KI heißt das auch, Informationen zu vermitteln, um die Entwicklung in diesem Bereich reflektiert und nicht mit Angst zu betrachten. Es gehe darum, die Vorteile und auch Grenzen dieser digitalen Möglichkeiten aufzuzeigen. Zum Beispiel sei es einfacher, den Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts aus einem alten Wörterbuch zu erfahren, als von DeepL.
Was mir total wichtig ist, dass wir haben ja auch ausgewählte alte Wörterbücher. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir die alten Ausgaben oder die alten Wörterbücher in den Leuten wirklich vor die Nase herstellen. Weil ich glaube, viele, die so sehr digital aufgewachsen sind, es ist total hilfreich, dass sie ein bisschen angestüpft werden. Und hey, schau da, überleg dir noch mal, du übersetzt ein Buch, das spielt es hat eine Szene im 18. Jahrhundert oder es spielt wirklich in vergangenen Zeiten. Geh dort schauen, was ist der Sprachgebrauch in dieser Zeit. Das ist so ein bisschen, und sonst tun wir aber niemanden irgendwie bekehren oder so. Und was auch noch ist, das darf man nie vergessen, dass mit dem AS ist eh alles online, das betrifft nicht alle Sprachen.
Außerdem ist es für kleine Sprachen schwierig, weil für sie die Übersetzungsmaschinen nicht funktionieren. Gabi verweist auf die neue Übersetzungsmaschine eines Schweizer Start-ups. Der Dialektexperte von SRF, Markus Gasser, ergänzt deren Namen. Text Shuttle. KI gibt es jetzt also auch auf Schweizerdeutsch. Die Maschine vermag nicht nur in und aus der Mundart, sondern auch in und aus dem Rätoromanischen zu übersetzen. wird Text Schottl den Übersetzerinnen des Blutbuches, welches gespickt mit Mundart ist, weiterhelfen? Natürlich ist dies möglich, aber es ist immer auch gefährlich, wenn die Übersetzerinnen thematisieren, dass sie KI nutzen, weil die Bezahlung dann noch mehr nach unten gedrückt werden kann. Jedes Mal, wenn das Gespräch auf KI komme, müsse man betonen, dass diese niemals eine Übersetzerin ersetzen kann, schon gar nicht im kreativen Bereich der literarischen Übersetzungen, meint Gabi.
Natürlich muss man immer sehr politisch aktiv und politisch bewusst in dem innen sich bewegen, weil der Druck, dass dann quasi, die helfen sich ja auch mit Maschinen, dann muss die Arbeit noch billiger werden und man ist nur weniger bereit zu zahlen, wo eigentlich die meisten Leute schon so am Limit sind. Da muss man gleichzeitig dagegen antreten. Jedes Mal, wenn KI das Wort fällt, muss man sagen, es kann gewisse Instrumente zur Verfügung stellen, aber erstens ersetzt es nicht, schon gar nicht im kreativen, literarischen Bereich. Aber es darf nicht dazu führen, dass die Arbeit noch schlechter zahlt.
Und natürlich ist KI ein aktuelles Thema, das immer wieder in den Diskussionen aufploppt.
Ob wir als Übersetzerin Angst haben, bald arbeitslos zu werden wegen der Maschine, weil sie so gut da sind. Und dann, dann würde ich dann erklären, dass, also wenn es ein literarischer Text ist, dann wird es wahrscheinlich immer diese feinen Kontexte geben, dass eine Maschine nie bestehen werden kann, hoffentlich.
Und dieser Roman ist natürlich in der Hinsicht ein großer Beitrag, weil er spielt auch im letzten Teil, das ist auch nicht unwesentlich, mit der Übersetzbarkeit der Briefe, die die Erzählfigur in der Fremdsprache schreibt, also bewusst nicht perfekt, nicht als Muttersprachler, also das ist ein gutes Englisch, aber kein idiomatisches Englisch manchmal. Ja. Und Kim hat uns auch heute erklärt, wie für ihn war es super wichtig, dass wen übersetzt, die Übersetzung dieser englischen Briefe nicht tadellos war. Und da hat die Entscheidung für die künstliche Intelligenz und für dieses DeepL-Programm, wo es in einigen Sprachen zwar eine sehr flüssige Version entsteht, also zum Beispiel aus dem Englischen ins Spanische, das kann man sehr gut lesen, aber mit Fehlern. Und das ist auch intendiert. Das ist auch ein Plädoyer für die Notwendigkeit der menschlichen Übersetzung, die eine völlig andere Sensibilität hat für solche Fälle und für solche Nuancen und auch für die metaphorischen Elemente im Text. Und dann haben wir auch den Fall der Übersetzerinnen auch in Sprachen, in denen DeepL noch nicht so weit ist, sodass die Übersetzung mit DeepL ins Katalanische zum Beispiel oder ins Belarussische also einfach vollkommen unlesbar ist. Also vielleicht kommt eine Zeit in wenigen Jahren, wo diese Übersetzungen auch mehr oder weniger brauchbar sind, aber noch sind sie nicht so weit. Und dann müssen sich die Übersetzerinnen überlegen, wie sie das genau machen. Das wurde heute mit Kim diskutiert. Ja. Aber für mich ist sogar dieser letzte Teil, die englischen Briefe, die von DeepL übersetzt wurden, auch eine gute Grundlage, um über den Wert der menschlichen, qualifizierten, literarischen Übersetzung nachzudenken. Absolut, weil die Maschine übersetzt auch nach der Häufigkeit. Und es sollte jedem sofort einleuchten, dass es bei einem literarischen Roman dieser Art gar nicht um Häufigkeit oder Geläufigkeit oder Gewohnheit der sprachlichen Lösungen geht, sondern im Gegenteil. Ja? Und die Sprengung dieser Konventionen und die Schaffung einer neuen Sprache. Und dazu gehört natürlich eine menschliche Intelligenz, die natürlich Entscheidungen trifft. Wie gesagt, da ist die Lösung gar nicht vorgegeben, sondern man muss einfach abwägen, was wird dadurch gewonnen, was wird betont.
Ich bin eben positiv, was die Maschinen angeht. Ich finde, dadurch werden Übersetzerinnen und Übersetzer als Künstlerinnen und Künstler sichtbarer mit Entscheidungen.
Der Nachmittag beginnt mit einer Einführung in die Sprachsituation der Schweiz von Markus Gasser vom SRF. Die Übersetzerinnen sind interessiert, fragen viel nach und wundern sich auch. Für mich ist es eine neue Situation, mich mit der eigenen Muttersprache auseinanderzusetzen und plötzlich als Expertin zu gelten. Die Rede ist an diesem Nachmittag auch von konzeptueller Mündlichkeit. War das wirklich alles so geplant, frage ich mich und auch Kim im Interview und erfahre so Einblick in Kims Arbeitsweise und auch in die Entstehung des Blutbuchs.
Also genau, ich habe sicher nicht am Tisch gesessen und gedacht, ich will mit konzeptueller Mündlichkeit arbeiten oder so. Aber bei mir ist wirklich so, dass sich so das Intuitive und das Konzeptionelle so vermischt. Also dass ich vielleicht, also ich glaube wirklich, ich arbeite oft in eigentlich fast Formen von Ritualen oder so, dass ich mir eine Situation kreiere, indem etwas entsteht und ich dann quasi gucke, was ist da entstanden und dann damit weiterarbeite. Also es ist so wirklich eine Mischform aus prozesshaft und eben im Entstehen, in den Zufällen und Unfällen, die ernst nehmen irgendwie und die dann aber auch eben natürlich wirklich sehr stark damit arbeiten, weiterarbeiten und mir dann auch schon viel konzeptuelle Überlegungen dazu mache und irgendwie diese Mischform von Sprache für mich einerseits wirklich unsere Realität global, aber auch sehr besonders in der Schweiz abbildet, aber dass natürlich auch der Text eine Form von, also der Textkörper ist und eine Vielgestaltigkeit oder eine Vielstimmigkeit von der sprachlichen Ebene sich auch auf eben den Textkörper übersetzt haben wollte, irgendwie so. Das war dann schon auch eine konzeptuelle Entscheidung.
Und wie hört sich das dann alles konkret an? Wie werden die hochphilosophischen, geistreichen und doch in einfachster Sprache gehaltenen Lieder von unserem Nationalmusiker Mani Matter übersetzt?
Es gibt ein Bub mit Namen Fritz, es gibt ein Bub mit Namen Fritz und der kann rennen wie der Blitz und der kann rennen wie der Blitz. Er rennt ein unerhört Athlet, er rennt ein unerhört Athlet so schnell, dass man ihn gar nicht sieht, so schnell, dass man ihn gar nicht sieht. Und will er gängisch grennt bis jetzt, und will er gängisch grennt bis jetzt, hat ihn noch niemer gesehen, der Fritz, hat ihn noch niemer gesehen, der Fritz. Und ich sogar der Fersli Schmied, und ich sogar der Fersli Schmied, muss zugeben, vielleicht gibt's ihn nicht, muss zugeben, vielleicht gibt's ihn nicht.
Das ist auch spannend, der Rhythmus ist genauso wie auf Deutsch, also das war mir wichtig. Hay un chaval llamado Fritz, es un fenómeno motriz, es un fenómeno motriz. Corre con una rapidez insólita en nuestra niñez, insólita en nuestra niñez.
Znam, trpam sad sve homiče u isti koš i otvaram ponor generalizacije. To je ciničan, nabrijan pripovjedački glas koji u tom dijelu iz čista mira i usiljena na pop-lit način geju sviri. Ispričavam se zbog toga, stvarno, sorkač. Ali to mi je vrijeme kojim pisanjem želim ovladati preblizu, prejauču, prešizu, da iz arsenala glasova dopusti makar jedan koji se tome ne izruguje. Oprost, skroz je jednostavno, sramim se zbog svega toga. Das war jetzt ein Ausschnitt aus so einer Probeübersetzung. Ich arbeite noch natürlich an dieser Übersetzung. Und ja, mal sehen, ich werde das jetzt noch mit Kim besprechen, ob ich gut einige Wörter gewählt hatte. Vielleicht habe ich das ein bisschen überinterpretiert, auch das kann auch passieren. Aber ja, hier, also das sind jetzt 4 Zeilen und hier sieht man schon, wie schwubuliert alles hier ist.
Nicht nur die Passagen in Berndeutsch, Helvetismen, einem Mischmasch von Hoch- und Schweizerdeutsch, die Jugend- oder Bubble-Sprache ist für die Übersetzerinnen schwierig. Die Frage, wie in den unterschiedlichen Sprachen gegendert wird und wie jeweils die Binarität aufgebrochen werden kann, ist wohl die größte Herausforderung, sowohl konkret in der Umsetzung als auch theoretisch im Konzeptuellen.
Alle ÜbersetzerInnen sagen ja, es ist scheiß schwierig, aber es ist auch toll und eben es bietet ihnen auch viel und es bietet ihnen auch sogar vielleicht mehr Sichtbarkeit als in anderen Texten, weil sie so viel entscheiden müssen, als aber auch dürfen. Und das Übersetzen transparenter gemacht wird. Also ich glaube, das ist eigentlich, eben bringt genau diese Kollektivität von Schreiben irgendwie nochmal auf eine andere Ebene. Und ich glaube, das ist sehr...
Ja, das möchte ich auch ein bisschen so erzählen, weil es ist, was hinter den Kulissen passiert. Die Leser bekommen ein fertiges Buch, aber dahinter steckt viel Arbeit und diese Arbeit... Es ist eine kollektive Arbeit.
Mit diesem Buch passierte was völlig Neues, so wie du es auch schon gesagt hast. Sehr viel Experiment, sehr viel neue Konzepte, neue Sprache. Und deswegen wird das auch ein sehr kreatives Prozess sein.
Dieser kollektive Prozess ist beim Übersetzen sehr wichtig. Wie wir zuvor Kim, Yvonne und Natascha gehört haben. Es wird in der Gruppe darüber diskutiert, wie welche Probleme gelöst werden können.
Ich glaube, solche Begegnungen sind sehr wichtig, um das auch in den Vordergrund zu rücken. Weil oft vergessen auch die Leser, was in der Übersetzung passiert. Es ist nicht, dass es eine klare Version gibt, die es von vornherein zu erkennen und wiederzugeben gilt, sondern die Lösungen werden erst im Dialog gefunden.
Dieser Blick hinter die Kulissen ist sehr bereichernd. Es ist interessant, wie anhand kleiner Details große Entscheidungen getroffen werden. Einerseits ist das Übersetzen ein kollektiver Prozess. Der Austausch in der Runde ist sehr wertvoll, so kann gemeinsam über Lösungen beratschlagt werden. Es werden Denkanstöße gegeben und die Profis inspirieren sich gegenseitig mit ihren kreativen Lösungen. Andererseits ist man beim Übersetzen auch ganz auf sich alleine gestellt. Alle haben ihre eigenen Herangehensweisen. So erläutern uns Natascha Medved, die auf Kroatisch übersetzt, und Yvonne Subjaur, der das Blutbuch bereits auf Spanisch übersetzt hat, ihr Vorgehen.
Und Übersetzen ist ja, wie du sagst, kreativ, eine Kunst und gleichzeitig auch ein Handwerk. Und wie gehst du vor, also wie übersetzt du? Es hat, alle Personen, Übersetzerinnen, haben ja wahrscheinlich so ihre eigene Arbeitsweise. Kannst du uns das erklären, die keine Ahnung vom Übersetzen haben?
Ja, also manchmal lese ich zuerst das Buch, aber in letzter Zeit habe ich auch keine Zeit, um das Buch zuerst zu lesen. Okay, das ist nicht der Fall mit diesem Buch, das kann ich später noch erklären. Aber nee, normalerweise ist bei mir die erste Lesung die erste Übersetzung. Also ich lese Satz für Satz und dann übersetze ich es. Und dann für mich ist das Wichtigste, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich zum Übersetzen gekommen bin, weil das verlangt sehr viel Geduld. Und ich bin überhaupt nicht ein geduldiger Mensch. Da frage ich mich auch, wieso mache ich das? Arbeit mit dem Text ist wirklich so, wie man, ja, mit Händen macht, so stricken oder sowas. Und dann lese ich nochmal, die zweite Lesung ist also, dann lese ich noch einmal parallel, Satz für Satz und Satz für Satz die Übersetzung, damit ich, da will ich sicher sein, dass ich keine Fehler gemacht habe, dass ich alles gut verstanden habe, dass es keine materiellen Fehler gibt zum Beispiel. Ja, das passiert sehr oft. Man sieht einen Buchstabe anders und da ändert sich das Ganze. Und dann noch dritte Lesung ist nur, ja, also sauber, irgendwie sauber Revision und nur... Da passe ich nur auf Kroatisch, wie das auf Kroatisch klingt, ob das so flüssig auf Kroatisch ist.
Mein Ansatz ist und bleibt der Ansatz des Übersetzers von Lyrik. Ich habe als Lyrik-Übersetzer angefangen und ich habe mich tatsächlich auf rhythmische Versionen fokussiert, weil ich übersetze zunächst aus dem Englischen und zum Beispiel bei den Shakespeare-Übersetzungen, davon gibt es viele natürlich in jeder Sprache, und ich fand die meisten unzureichend, denn entweder versuchten sie ganz wörtlich zu sein und dann ging natürlich der ganze Reiz der Musikalität verloren, aber auch die Knappheit, weil im Englischen, dadurch, dass viele Wörter einsilbig sind, also auch viel mehr passt als auf Spanisch. Und wenn man rhythmisch übersetzt, muss man ein bisschen kürzen. Das geschieht auch aus dem Deutschen ins Spanische. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz für diesen Roman, weil dieser Roman extrem rhythmisch ist und sehr rhythmisch konzipiert ist. Und der ganze Roman kann auch als eine Beschwerung der Erzählstimme verstanden werden. Es geht darum, bestimmte Geister wieder ins Leben zu rufen und eine verdrängte Erfahrung zurückzugewinnen oder eben neu zu schaffen und dadurch auch eine neue Sprache zu entwickeln. Also ich glaube, der rhythmische Ansatz ist der fruchtbarste in diesem Roman. Ja, also man verliert dadurch natürlich auch etwas, also zum Beispiel Wörtlichkeit, ja? Oder was macht man mit dem Schweizer Dialekt? Ja? Das kann nicht wörtlich wiedergegeben werden. Aber es entsteht eine Flüssigkeit und auch im Sinne von Fluidität, die wie früher, und auch eine gewisse spielerische Dimension wird betont, die dem Geist des Romanes auch sehr entspricht, weil die Geschichte im Roman ist oft zwar traurig, also es ist die Geschichte einer Entwurzelung oder einer Distanznahme mit der familiären Erbe, das auch von der Erzählfigur sogar als Verrat empfunden wird. Aber in dieser Ambivalenz gibt es auch viele Glücksmomente, viele befreiende Momente und viele sehr spielerische Momente. Ja, und durch den rhythmischen Ansatz wird gerade das ermöglicht und gewonnen und betont.
Und wie sieht das dann aus? Was für Lösungen finden die Übersetzerinnen für die Schwierigkeiten, die das Blutbuch mit sich bringt?
Ja, man sagt ja auch, dass am Tisch eigentlich so der Übersetzer, die Autorin, der Autor und die beiden Sprachen, also genau, die Ausgangssprache und die Zielsprache sitzen. Genau. Und das ist ja wirklich ein kreativer Akt, dieses Übersetzen, das man auch immer vergisst. Gibt es vielleicht etwas, worauf du besonders stolz bist in einem Buch, wie du es gelöst hast? Oder wo du findest, hey doch, das ist mir jetzt sehr gut gelungen?
Ja, in der Tat. Schwierigkeiten gab es viele. Ich erwähne sie im Vorwort. Eine Schwierigkeit, die vielleicht den deutschen Lesern nicht sofort einleuchtet, aber das war vielleicht für mich die größte Schwierigkeit. Das war der zweite Teil, wo sich das Kind verhext glaubt und in ganz kurzen Sätzen spricht, weil irgendwann wird es verraten, dass durch diese Verhexung das Kind nicht mehr als 7 Wörter pro Satz verwenden darf. Und 7 ist eine magische Zahl, das heißt, man darf auch diese Zahl nicht willkürlich ändern. Und jeder, der Deutsch und Spanisch kennt und übersetzt, weiß, wenn man aus dem Deutschen ins Spanische übersetzt, entstehen zwangsläufig mehr Wörter. So dass es wirklich ganz schwer war, diese Grenze der 7 Wörter zu respektieren. Damit musste man spielen. Aber die Lösung und ich möchte fast sagen, die Bereicherung, auf die ich besonders stolz bin, ist das mit der Gender-Sache. Spanisch gendert viel mehr als Deutsch und viel, viel mehr als Englisch und als Norwegisch haben wir auch in der Runde immer wieder. Und in Spanischen werden auch die Adjektive dekliniert oder oft die Partizipialkonstruktionen und da sollte man theoretisch markieren, ob das die sprechende Person, in diesem Fall die Erzählstimme, männlich oder weiblich ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Und dazu kommt auch das Problem mit dem Kind. Das Kind spielt vor allem im zweiten Teil des Romans eine sehr große Rolle. Es wird ständig in der dritten Person von das Kind geredet. Und das Kind ist auf Deutsch ja Neutrum. Und Neutrum gibt es im Spanischen nicht. Es gibt seit ein paar Jahren den Versuch, aber darüber herrscht noch kein Konsens, tatsächlich eine Art Neutrum einzuführen im Spanischen, das wirklich gender-inklusiv wäre, beziehungsweise non-binär, weil die bisherigen Versuche, also sagen wir, das spanische Pendant zum Sternchen, ist eigentlich ein binäres Zeichen, bedeutet so viel wie er und oder sie. Und das wollten wir auch nicht, weil hier geht es auch um die Zersprengung der Binarität und um die Affirmation der Non-Binarität. So, das war der einzige Fall, in dem ich Kim konsultiert habe. Und meine erste Position war trotz allem das Kind als El Niño, das heißt maskulin zu übersetzen, weil das Kind tatsächlich von seiner Umgebung so wahrgenommen wird. Das ist die aufgezwungene Identität, die auf das Kind sozusagen oktroyiert wird in der Kindheit und mit der sich das Kind auf Dauer nicht wohl fühlt. Aber in diesem frühen Stadium wird das Kind tatsächlich als maskulin wahrgenommen von der Umgebung. Und deshalb sagte ich Kim, also um den Roman nicht mit genderinklusiven Zeichen zu